Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Mir begegnen manchmal Aussagen, wo jemand sagt, das ist ein guter Christ. Und ich bin oft geneigt nachzufragen, was ist eigentlich ein guter Christ? Was macht einen guten Christen aus? Was denkt er? Was redet er? Wie glaubt er? Was tut er? Was tut er nicht? Wofür ist er? Wogegen ist er? Was ist eigentlich ein guter Christ? Und ich habe gedacht, um das ganze Thema vielleicht ein bisschen konkreter noch zu machen, ich mache mit euch jetzt der gute Christ-Test. 10 Fragen. Und ihr habt 10 Finger und ihr könnt immer sagen, wenn es ja ist, wenn du sagst, ja, habe ich, kannst du einen Finger nehmen. Ja? Und danach schauen wir mal die Auswertung. Also, erstens, ich habe in der vergangenen Woche einen unangenehmen Menschen aus ganzem Herzen geliebt und ihm Gutes getan. Ich habe in der vergangenen Woche jeden Tag mindestens einmal länger als 10 Minuten gebetet. Ich habe in der vergangenen Woche niemand verletzt, sowohl körperlich als auch innerlich. Ja? Ich habe in der vergangenen Woche jeden Tag mindestens 15 Minuten die Bibel gelesen. Also ihr müsst die Finger nicht hochheben. Ich habe in der vergangenen Woche niemand getötet, auch nicht in Gedanken. Ja? Ich habe in der vergangenen Woche höchstens 3-mal täglich gelogen. Auch so, ja, wie geht's dir? Gut. Ja, eigentlich geht's einem beschissen. Jetzt gespaltene Frage. Ich habe in der vergangenen Woche die Männer keiner Frau heimlich in den Ausschnitt geschieht. Und die Frauen über niemand gelästert. Ich habe mich in der vergangenen Woche über keinen Menschen maßlos geärgert. Ich habe in der vergangenen Woche niemand betrogen. Ich war in der vergangenen Woche ein richtig guter, vorbildlicher Christ. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt können wir sagen, also alle, die 10 haben aufstehen, nein, machen wir nicht. Jetzt kommt die Auswertung. Also, 10 Punkte, du sollst nicht lügen. 8 bis 6 Punkte, du bist hier völlig verkehrt, lass dich heilig sprechen, am besten sofort. Ja, du hast nicht anders verdient. 5 bis 4 Punkte, Respekt, aber die Frage, warst du krank, dass du keine Chance hast, das Bett zu verlassen. Und 3 bis 0 Punkte, Kompliment, du bist ja wenigstens ehrlich. Was ist ein guter Christ? Wisst ihr, damals kamen Menschen zu Jesus aus Jerusalem und sie haben Jesus besucht, nicht weil sie so gut ihn fanden oder unbedingt hören wollten. Sie haben einen Fußmarsch von gut 170 Kilometer auf sich genommen. Eigentlich, weil sie genau wussten, wir sind gegen ihn und wir wollen ihn irgendwo diskreditieren, damit Menschen ihn nicht immer wieder nachlaufen, damit sie ihn nicht achten, sondern wir wollen ihn irgendwo an den Rand bringen oder am besten aus dem Verkehr ziehen. Und diese Menschen, sie waren davon geprägt, dass man sagt, wir wissen ganz genau, was Gott will. Und wir wissen ganz genau, wie man lebt. Wir wissen, wie man ein guter Gläubiger ist. Sie hätten wahrscheinlich gesagt, also das Level heißt, 8+ musst du erreichen. Sonst ist Gott mit dir nicht zufrieden. Und wir wissen ganz genau, wie das geht und wie Gott zufriedenzustellen ist. Und dann kommen sie zu Jesus und dann sagen sie ihm, Jesus, das, was wir wissen, das musst du genauso leben. Und was Gott will und was wir wissen, dass Gott es so will, das gilt auch für dich und du hast dich daran zu richten. Und dann fängt es an, ein Gespräch, wo sie am Anfang wahrscheinlich dachten, na, jetzt können wir Jesus zurechtweisen. Und dann nimmt es eine Wendung, wo es für sie sehr unbequem geworden ist. Und ich lese aus Markus 7 einige dieser Verse, diese Begebenheit, da heißt es, und es versammelten sich bei ihm Pharisäer und einige von den Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren. Und sie sahen einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen, das Brot essen. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht die Hände mit einer Handvoll Wasser gewaschen haben und halten so die Satzung der Ältesten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben. Und es gibt viele andere Dinge, die sie zu halten angenommen haben, wie Trinkgefäße, Krüge, Kessel, Bänke zu waschen. Da fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten: Jesus, warum leben deine Jünger nicht nach den Satzungen der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Er aber sprach zu ihnen: Wie fein hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt, denn so steht geschrieben: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts sind als menschliche Gebote. Ihr verlasst Gottes Gebot und haltet der Menschen Satzung. Und er sprach zu ihnen: Wie fein hebt ihr Gottes Gebot auf, damit ihr eure Satzung hochhaltet. Denn Mose hat gesagt: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, und wer Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt, wenn einer zu Vater oder Mutter sagt Korban, das heißt Opfergabe soll sein, was dir von mir zusteht, so lasst ihr ihn nichts mehr tun für seinen Vater und seine Mutter und hebt so Gottes Wort auf durch eure Satzungen, die ihr überliefert habt, und dergleichen tut ihr viel. Und Jesus rief das Volk wieder zu sich und sprach zu ihnen: Hört mir alle zu und begreift. Es gibt nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, das ihn unrein machen könnte, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das ist's, was den Menschen unrein macht. Und als er von dem Volk ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger nach diesem Gleichnis. Und er sprach zu ihnen: Seid ihr denn auch so verunverständig? Merkt ihr es nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt aus ihm heraus in die Grube. Damit erklärt er alle Speisen für rein. Und er sprach: Was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein, denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Heftiger Text, wo Jesus Klartext redet. Und es ist nicht der Text, wo man sich zurücklehnen kann und sagen: Haben die endlich mal eine fette Abrechnung erdöhnt und Jesus hat ihnen richtig gut den Kopf gewaschen? Geht mich nichts an. Sondern ich lese den Text und merke, eigentlich ist es mein Text. Er geht mich an. Weil so wie die Pharisäer und Schriftgelehrten da zu Jesus gekommen sind, diese Haltung ist ganz schnell in uns. Lasst uns da mal hineinschauen. Und Jesus, er hat demaskiert, er hat fromme Fassaden eingerissen, und das bedeutet, dass er damit hindert die Fassade des Glaubens, der Frömmigkeit und das, was man nach außen hin zeigt, geblickt hat und sagt: Ich möchte mit dir über das Leben, was in reden, was in dir ist und was ich zum Thema machen will, damit da etwas anders, was Neues wird, was nach meinen Vorstellungen ist. Die Menschen, sie sind zu Jesus gekommen und sie haben genau gewusst, so glaubt man richtig. Sie haben genau gewusst, Hände waschen vor dem Essen. Und ihr lieben Eltern, ja, das ist jetzt keine Erziehungsmöglichkeit für die Kinder. Das hat, wie man vorhin schon gesagt hat, nichts damit zu tun mit Hygienegründen, sondern sie sagen, wenn Essen, Mahlzeit ein kleiner Gottesdienst ist, dann heißt es, in diesem Gottesdienst möchte ich mit Gott im Reinen sein und ich gehe gereinigt in den Gottesdienst hinein. Deshalb ist es keine Hygienefrage, sondern eine Frage der Religion, eine Frage des Glaubens, ob du Hände wäschst oder nicht. Und man hat ganz genau gewusst, wie man sich zu verhalten hat. Und man war davon natürlich überzeugt: Ja, warum soll man die Hände waschen? Ja, weil Gott es so will. Und das haben andere doch auch erkannt. Ja, man spricht von der Satzung der Ältesten. Das sind diese Auslegung der Rabbiner, die später in die Mishnah, in diese jüdische Auslegungstradition hineingegangen sind. Und man sagt, ja, da haben doch Menschen vor Gott verantwortlich geprüft und damit ist klar, ja, sie haben erkannt, wenn du Gott gefällig leben willst, dann wasch dir gefällig aus Respekt vor Gott die Hände vor dem Essen. So glaubt man richtig. Wisst ihr, ist das so weit weg? Ich glaube, dass viele Christen genau wissen, wie man richtig glaubt und was Gott will und wie das alles genau zu verstehen ist. Und man ist davon überzeugt, dass Gott es genau so haben will. Da hat man klare Ansprüche. Gott will, dass wir jeden Tag in der Bibel lesen und beten. Wenn ich jetzt provokant bin, dann sage ich, wo steht es in der Bibel? Es gibt kein Gebot, du sollst jeden Tag 10 Minuten beten und 15 Minuten Bibel lesen oder umgekehrt. Das sind Erkenntnisse von Menschen, die sagen, das ist gut für meinen Glauben, aber ich kann es doch nicht. Ja? Früher hat es geheißen, Sonntag früh geht man nicht auf den Fußballplatz, sondern in die Kirche. Das will Gott so. Und damit war es klar. Und man weiß genau, wie man in ethischen Dingen zu entscheiden hat, wie man mit Menschen umzugehen hat, und man weiß ganz genau, was Gott will. So hat man zu glauben. Das war das Dilemma damals, mit dem die Menschen zu Jesus gekommen sind. Und sie haben das als absolut richtig und Autorität verstanden, dass sie sagen, wenn du nicht so lebst, dann lebst du nicht gottgefällig. Wisst ihr, die Gefahr ist, dass wir unsere Erkenntnis mit Gott als Autorität nehmen und sagen, wenn du so glaubst, wie ich das als richtig verstehe, dann bist du ein richtiger Christ. Das kann auch gewaltig schiefgehen. Damals war es so. Denn Jesus begegnet ihnen und er sagt diesen Menschen damals, wisst ihr, ihr habt ein Problem. Nicht das, was ihr tut, ist entscheidend, sondern das, was du bist. Ob du Hände wäschst oder nicht, ist nicht entscheidend, sondern wer du bist. Also nicht der Schein, was nach außen sichtbar wird, sondern dein Sein, das ist entscheidend. Und es geht nicht darum, ob deine Hände sauber sind, sondern es geht darum, dass dein Leben vor Gott im Reinen ist. Also nicht das Äußere, sondern das Innere ist entscheidend. Und da wird Jesus jetzt schrecklich unbequem. Und er sagt, weißt du, es kommt nicht darauf an, was Menschen sehen in deinem Glauben. Und es kommt nicht darauf an, was du nach außen lebst. Und es kommt auch nicht darauf an, dass du sagst, ja, das passt schon alles nach außen hin ganz gut mit meinem Glauben, mit meinem Leben. Sondern es kommt darauf an, was du bist und was in dir lebt in der Beziehung zu Gott. Auf das kommt es ganz entscheidend an. Und dann fängt Jesus an und er fängt an und er macht diese Kritik nochmals deutlich. Und er sagt diesen Menschen, eure Worte stimmen nicht mit dem überein, was in euch ist. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen und ihr Herz ist ferne von mir. Da können sie auf der einen Seite Gott bekennen, du bist Herr und dir gehört mein Leben und wir verehren dich. Und auf der anderen Seite ziehen sie über den Nächsten her und verurteilen sie ihn in einer Lieblosigkeit. Schlimmer geht's nicht. Jesus sagt, es passt nicht zusammen. Da sag ich, Jesus, dir gehört meine ganze Existenz, alles, was da ist. Aber wenn es dann darum geht, dir ein Opfer zu bringen, dann werde ich sparsamer als ein Schwabe und ein Schotte gepaart. Ja, dann kann ich dir das nicht geben. Also von wegen Zehnter und sonst was, da habe ich kein Geld dafür. Jesus, es ist knapp. Aber insgesamt gehört dir grundsätzlich mein Leben. Jesus, ich bin bereit, dir nachzufolgen. Aber wenn es dann um konkrete Verhaltensänderungen geht, wo Dinge geändert werden müssen, das sage ich nicht, das passt nicht in mein Lebenskonzept. Ja, und dann lasse ich das eben sein. Jesus sagt hier, ihr lieben Leute, ihr könnt euch zu mir als Herrn bekennen und ihr könnt fromm sein bis zum Abwinken. Aber ob das in euch lebt, das ist eine andere Frage. Und Jesus sagt die zweite, und eure Vorstellungen verdecken den Willen Gottes. Sie behaupten, Gottes Gebot zu lehren. Und Jesus sagt, ihr lehrt nur menschliche Erkenntnis, nur menschliche Tradition. Und ihr beansprucht, dass Gott so denkt wie ihr. Wisst ihr, ich glaube, wir sind als Menschen in der Lage, Gottes Wort, Gottes Gebot, Gottes Willen so anzupassen, dass es uns schon passt. Und das ist schon kompatibel mit unserem Leben. Wie der Kaufmann, der auf dem Hügel steht, an der Wegzweigung und weiß, rechts das Dorf, da läuft das Geschäft richtig gut, links das ist saure Gurken, also die haben kein Geld und kaufen auch nichts. Und dann in frommen Anflug sagt er, Herr, ich gehe dorthin, wo du hin willst. Und dann schmeißt er den Stock und sagt, wo die Spitze hin zeigt, da gehe ich hin. Und er kommt auf nach links. Sagt der Herr, das ist ein schwieriges Dorf, ich weiß, du willst mich auf die Probe stellen, ich schmeiß nochmal. Und dann zeigt er wieder nach links und sagt, der Herr, du bist aber hartnäckig. Ich verstehe die Anfechtung und er schmeißt nochmal und beim fünften Mal zeigt er nach rechts und dann sagt er, lieber Herr, ich hab's doch gewusst, danke. Jesus sagt, der Kaufmann bin ich nicht. Aber es ist doch, ich habe doch die Fähigkeit, dem auszuweichen, was Gott will. Sollte Gott gesagt haben, soll er es gemeint haben? War das nicht zeitbedingt, was da damals gesagt worden ist, in dem Blick auf ethische Fragen, auf Sexualität und sonst was? Ja, und dann sagt man, ne, also das, was damals gemeint worden ist mit Homosexualität, ist was ganz anderes als heute. Und das ist von damals, ja, da kann ich so verstehen, aber heute ist das alles komplett anders und ich gehe einen ganz anderen Weg und heute muss man das alles ganz neu aufdröseln. Wisst ihr, wir können es aber auch im Blick auf unser eigenes Leben. Ja, ich würde dir ja nachfolgen, aber die Menschen. Ich würde ja freundlich zu dem sein, aber der macht's mir unmöglich. Ich würde doch aber, und Jesus sagt, ihr habt die Fähigkeit, Gottes Gebot und Willen auszuweichen und da seid ihr extrem gut da drin. Oder finde ich mich wieder? Und merkt, es ist doch ganz einfach, den Weg so zu gehen. Und Jesus, er führt dann sogar noch ein Beispiel an. Und er sagt, jetzt gehen wir mal weg von diesem Händewaschen und von dem Essen. Und er nennt dieses Bild von dem Korban. Ich weiß nicht, wer das verstanden hat. Das war damals eine Tradition, die zusammenhing mit dem Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Und es war dem Juden ein heiliges Gebot. Und dann hat man gesagt, es gab aber die Möglichkeit, dass Gottes Anliegen über den Anliegen der Eltern stehen und Gottes Anspruch über dem Anspruch der Eltern. Und dann hat man geprüft und gefunden, wenn ich das, was für die Versorgung meiner Eltern zusteht und was durch dieses Gebot mitgedeckt ist, Vater, Mutter, Ehren heißt, du sollst deine alt gewordenen Eltern versorgen und du sollst ihnen geben, was sie brauchen. Wenn du aber das, was deinen Eltern zusteht und was sie zum Leben brauchen, wenn du das Gott versprichst für den Tempel, das ist Korban, eine Weihegabe. Dann haben deine Eltern keinen Anspruch mehr darauf. Weil Gottes Anspruch über dem Anspruch deiner Eltern steht. Und das Verrückte, man musste das auch nicht gleich an den Tempel abtreten. Das konnte man erst behalten. Und da konnte man schauen, wie man damit für die Zukunft umgeht. Und Jesus sagt, schaut mal, das ist doch diese Doppelbödigkeit. Ihr sagt Vater und Mutter ehren und ihr habt einen Weg gefunden, um das genau wieder aufzulösen. Nicht zu versorgen, sondern sagen, im Namen Gottes halten wir das alles zurück. Und Jesus sagt, ist das nicht ein Riesenproblem, dass ihr an der Stelle einfach Gott ausweicht, da wo Gott hineinspricht in euer Leben, und dann sagt, dann relativieren wir das. Und dann nimmt Jesus den nächsten Schritt, und er sagt, wisst ihr, das Problem ist nicht, was von außen kommt, sondern das Problem ist, was in mir ist. Und dann spricht er den Menschen zu, und dann spricht er seine Jünger darauf an. Er sagt, das Leben, das wird nicht verunreinigt, dass ich mit schmutzigen, ungewaschenen Händen esse. Wird auch nicht verunreinigt, dass ich mich nicht an diese ganzen genauen Waschungen halte. Sondern es wird verunreinigt durch das, was aus mir kommt und was in mir ist. Nämlich dieser Widerspruchsgeist Gott gegenüber. Ich mache mein Ding und ich halte mich an das, was ich will. Und ich bin nicht bereit, mich unter Gottes Herrschaft wirklich zu stellen. Und ich bin nicht bereit, Gott Herr sein zu lassen. Und ich bin nicht bereit, mich auf das einzulassen, was Gott will. Und dann sagt Jesus, das ist doch, was die Menschen verunreinigt vor Gott. Das ist doch, was Menschen auch auf Distanz zu Gott hält. Das ist das eigentliche Problem. Dann sagt Jesus, sei doch ehrlich, was ist denn in uns? Und dann nennt er diese Beispiele. Er sagt, aus dem Menschen heraus, da kommen böse Gedanken. Absichten, die nicht so sind, wie Gott es will. Da kommt Unzucht, sexuelle Maßlosigkeit, Pornografie. Da kommt Diebstahl, wo einem das Nächste nicht heilig ist, was ihm gehört, sondern wo man sich einfach bedient und man halt die Grauzonen ausnutzt. Er sagt Mord und es fängt schon an, wo ich sage, da ist der andere für mich gestorben. Da gehört der Rufmord dazu, heute das Mobbing oder die ganzen Hate Speech und was sonst was dazu gehört. Aus dem Menschen heraus, da kommt Ehebruch, Habgier. Mancher deklariert Habgier sogar als Sparsamkeit. Bosheit, man sich freut, wenn es den anderen mal so richtig reingeht, weil man sowieso nicht leiden kann. Da kommt Arglist, Hinterlistigkeit, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Wenn man jetzt da den Test gemacht hätte, was sagen wir denn? Ja, das ist in uns. Und ich sage, und diese Dinge, wenn die Raum finden, die verunreinigen dein Leben vor Gott. Das sind Dinge, die dich auf Distanz zu Gott halten. Nicht die Hände. Jesus macht einen Doppelpunkt. Später geht er nochmal drauf ein und sagt, was ist denn die Lösung? Die Lösung heißt nicht, wasch dir die Hände, sondern lass doch dein Leben immer wieder reinigen. Die Lösung heißt nicht, jetzt versuch wenigstens zu diesen ganzen äußeren Dingen nachzukommen, sondern die Lösung heißt, in dir muss was anders werden, in dir. Und es in dir beginnt, wo ich wirklich sage, Jesus, ich gebe dir Raum in meinem Leben. Oder wie es mit Psalm 51 heißt, und das ist so dieses Gebet, was vielleicht für uns so die Antwort heute ist, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, einen beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist. Rüste mich aus. Wisst ihr, das ist der Kontrapunkt. Das heißt, Jesus, ich kann mich nicht reinigen, ich kann mich nicht zu dem Menschen, der ich sein sollte, machen. Aber du kannst es. Du kannst mich reinigen. Du kannst in mir sein. Du kannst in mir Neues schaffen. Du kannst in mir etwas verändern. Du kannst in mir etwas prägen. Und dazu brauchst du Raum. Dazu wirst du mit deinem guten Geist in meinem Leben gegenwärtig sein. Und ich will dir Raum geben. Ich will dir Einfluss geben. Ich will, dass deine Gegenwart mich prägt. Und ich will nicht auf das Äußere schauen, sondern ich will auf das Innere schauen. Und ich will nicht Fassaden pflegen, sondern ich will das Innere, die Beziehung zu dir pflegen. Und deshalb schaffe du in mir, Gott, dieses neue Herz. Schaff du in mir diese neue Verbindung mit dir, diese neue Beziehung, die in meinem Leben etwas von dem zum Tragen bringt, was du haben willst. Dass nicht die Äußerlichkeiten entscheiden, sondern das, was in mir ist. Nicht der Schein, sondern mein Sein. Ich lade euch ein, jetzt einen kurzen Moment für sich selber nochmals zu überlegen, was sind denn die Dinge, die Gott mir vielleicht heute ganz bewusst gesagt hat? Wurde vielleicht hinter die Fassade meines Glaubens geblickt und ich merke ganz genau, da hat er den Finger auf die Wunde gelegt. Wo sind vielleicht Dinge, wo ich sage, ja, da ist irgendein Faden abgerissen, da brauche ich diese Erneuerung, ich muss das ganz neu fassen für mich. Er kann es mit einem ersten Gebet jetzt beginnen, vielleicht mit diesen Worten aus Psalm 51. Wir hören ein paar Takte Musik dazu und dann werde ich mit uns beten.